Ja, ich freue mich, hier heute predigen zu dürfen. Schön, dass ich wieder eingeladen worden bin und dass ich heute wieder hier predigen kann. Wir haben in der LKG in Uffenheim in letzter Zeit eine Predigtreihe angefangen über die Sendschreiben in der Offenbarung. Und als ich vor 4, 6 Wochen mal bei Lebenstraum 3 Tage referiert habe über die Offenbarung, da ist mir das nochmal eins so bewusst geworden. Die ganze Offenbarung beschreibt ja die Zeit zwischen Jesu ersten Kommen und Jesu zweitem Kommen. Wir nennen diese Zeit auch die Endzeit, wobei dieser Begriff in der Bibel nirgends gebraucht wird. Aber ihr habt ja auch Abende über das Thema Endzeit. Also die Zeit zwischen ersten Kommen Jesu und seinem Wiederkommen. Und in dieser Zeit stellt sich die Frage in der ganzen Offenbarung, wie kann man eigentlich diese Zeit gut durchhalten im Glauben? Und wenn wir hier die Offenbarung lesen, dann wird da eines deutlich, dass die Menschen zu der Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, enorm viel aushalten mussten. Verfolgung, Druck von allen Seiten, da erkläre ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Man könnte also diese Sendschreiben auch nochmal unter der Frage lesen, oder das fällt dann auch auf, wenn man die alle 7 liest, in Offenbarung 2 und 3, was ist eigentlich, wie halten die Gemeinden das durch und was sind eigentlich die besonderen Probleme zum Durchhalten? Was sind die besonderen Verführungen? Und bei jeder Gemeinde, an die geschrieben wird, sind es unterschiedliche Dinge. Also in der Endzeit geht es um die Frage, wie halte ich im Glauben durch? Und da geht es aber nicht nur um die Frage, wie ich meinen Glauben durchhalte, sondern wie halte ich ihn so durch, dass ich auch andere Menschen mit hineinnehme, wie wir es gerade schon gehabt haben bei diesen Beispielen. Heute geht es um das erste Sendschreiben. In Offenbarung 2, Vers 1 bis 7, das ist geschrieben an die Gemeinde in Ephesus. Ich habe mal ein Bild dabei von Ephesus, ein riesengroßes Theater oder ein riesengroßes Stadion auch, bis heute erhalten. Also wenn man sich mit den Sendschreiben befasst und im Internet ein bisschen googelt, was da heute noch alles an Ausgrabungen gibt, ist das schon sehr spannend. Ich war noch nie in der Westtürkei, wo Ephesus liegt, aber ich glaube, es lohnt sich mal, da irgendwann auf den Spuren von Paulus oder auf den Spuren der Offenbarung sich diese Städten anzuschauen. Auf jeden Fall, in Ephesus gibt es noch heute dieses Riesenstadion zu besichtigen. 30.000 Plätze hatte das und dahin in diesem Stadion wurden öfter Wettkämpfe natürlicherweise ausgeführt. Das war ja so überhaupt das Ding der Griechen, dass sie überall diese Spiele gemacht haben. Die Römer dann später gesagt haben, Brot und Spiele ist das Wichtigste für das Volk. Diese Wettkämpfe kann man sich gut vorstellen im Stadion in Ephesus. Da wurden immer wieder Läufer losgeschickt, sind aus dem Stadion rausgelaufen, kann man sich fast so vorstellen wie unsere Marathonläufe heute und sind dann praktisch irgendwo in der Gegend rumgelaufen und dann am Ende wieder im Ziel im Stadion eingelaufen. Und wenn man die Sendschreiben der Offenbarung liest, kommt eigentlich in jedem Sendschreiben am Ende dieses Bild. Wer durchhält, wer den Lauf durchhält, der bekommt das ewige Leben. Also das kann man eigentlich, das sind die Sendschreiben sehr gleichmäßig aufgebaut. Immer am Ende geht es um diesen Wettlauf, wer den gewinnt. Jetzt kann man unser Leben ja mit einem Wettlauf, mit einem langen Lauf vergleichen. Und wahrscheinlich nicht so sehr mit einem kurzen Sprint, sondern wirklich mit einem längeren Lauf, mit einem Marathonlauf oder je nachdem, wie hart das Leben ist, vielleicht auch mit dem Ironman, dem härtesten Lauf der Welt, dem Triathlon, der auf Hawaii jedes Jahr normalerweise stattfindet. Wer schon mal Langstrecke gelaufen ist, der weiß, dass es beim Langstreckenlaufen gar nicht so arg auf den Start ankommt. Ne? Wenn man 100 Meter Sprint macht, dann kommt es darauf an, dass man beim Start schon hundertstel Sekunden rausholt. Beim Langstreckenlauf ist das völlig wurscht. Da geht es gar nicht um den Start in erster Linie, sondern es geht darum, sich die Kraft einzuteilen für den Langlauf. Beim Marathonlauf zum Beispiel müssen immer wieder viele aufgeben oder brechen dann irgendwann ein, weil sie am Anfang zu schnell angegangen sind. Der Johannes hier in der Offenbarung vergleicht im Auftrag Jesu unser Leben mit so einem Lauf. Und jetzt komme ich zu dieser Vision, die der Johannes hatte, wo ihm Jesus Christus erschienen ist. Jesus zeigt sich dem Johannes als einer unter den 7 Gemeinden. So beginnt die Vision in Offenbarung 1, ein Leuchter unter den sieben Gemeinden, an die die Sendschreiben eben geschrieben sind. Und Jesus selber ist mitten unter den Gemeinden und zweitens hat er die sieben Sterne in der Hand, so wird er uns in Offenbarung 1 beschrieben. Die sieben Sterne bedeuten die sieben Vorsteher der Gemeinde. Oder manchmal heißt es auch dann übersetzt, an den Engel der Gemeinde in ... schreibe. Also Johannes sagt im Auftrag Jesu den Gemeindevorstehern, wie sie in dieser Endzeit durchhalten können. Wie sie so leben, dass ihr Glaube nicht auf der Strecke bleibt. Dass es eben nicht zu dem kommt, dass der Glaube immer weiter abkühlt und am Ende ist es nur noch eine fromme Floskel. In unserem Brief an die Gemeinde in Ephesus geht es um die Frage der Motivation. Wie kann ich denn so motiviert bei der Stange im Glauben bleiben, dass ich durchhalte? Wie höre ich im Lauf meines Lebens nicht auf, Gott zu lieben? Wie kann ich Gott lieben? Ich lese mal den Text jetzt, dürft mitlesen, nach der Übersetzung Neues Leben Bibel, Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Dort heißt es, schreibe diesen Brief an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und der unter den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind. Und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Oder nach Luther Bibel, dass du die erste Liebe verlassen hast. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück. Und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Aber ich will auch etwas an dir loben. Du hast die Taten der Nikolaiten genauso, wie ich es tue. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, ja, dieses Bild am Ende, den werde ich in Gottes Paradies vom Baum des Lebens zu essen geben. Also wie gesagt, dieses Bild des Laufes, den Lauf durchzuhalten, steckt in diesem Brief an die Epheser drin. Jeder, der einen Langstreckenlauf schon mal gelaufen ist, der weiß, es braucht auch eine gute Portion Motivation dafür. So zwischen Pfingstferien und Sommerferien sind ja in den Schulen normalerweise immer wieder diese Sponsorenläufe. Oder wer gerade jemanden sponsoren will, nächste Woche macht auch Lebenstraum in Uffenheim einen Sponsorenlauf zugunsten von Lebenstraum. So ein Sponsorenlauf ist ja immer irgendwas ganz Gutes, finde ich. Da hat man eine gute Motivation zu laufen, sich zu plagen. Man hat meistens eine doppelte Motivation. Meistens sind die Sponsorenläufe ja für irgendeinen guten Zweck, jetzt zum Beispiel nächsten Sonntag für Lebenstraum oder manchmal auch für irgendwelche Projekte in Afrika oder was auch immer. Dann läuft man schon mal für die Kinder in Afrika oder für wen das auch immer ist. Und zweitens läuft man noch für die Oma, ja? Weil die Oma gibt 5 Euro pro Kilometer und das ist auch eine gute Motivation. Die will man ja auch nicht enttäuschen, wenn die schon so viel in einsetzt. Also wenn man so einen Sponsorenlauf läuft, dann hat man eine gute Motivation zu laufen. Und genauso ist bei unserem Leben als Christen. Wir müssen immer wieder fragen, was ist eigentlich meine Motivation für meinen Lebenslauf als Christ? Wir leben als Christen aus der Liebe zu Jesus, aus der Liebe zu Gott. Wir verzichten auf manche Dinge. Wir geben gerne was ab, wir helfen gerne anderen. Alles, was wir tun, das tun wir nicht, weil wir selber irgendwie groß rauskommen wollen, sondern wir tun das aus der Liebe zu Jesus. Und das ist immer wieder wichtig, sich das mal bewusst zu machen. Warum lebe ich so als Christ, wie ich lebe? Ich tue es aus Liebe zu Jesus. Jetzt wissen alle, die schon mal verliebt waren, wie das so manchmal ist mit der Liebe. Also ganz am Anfang von jeder Liebe ist kein Kilometer zu viel. Bei Fernbeziehungen, da gibt es unendliche Kilometer, die zurückgelegt werden, um den anderen zu sehen. Ich war mal auf einer Hochzeit, die war so überschrieben, mit auf der Einladung 100.000 Bahnkilometer reichen, wir heiraten. Also die waren ziemlich weit auseinander gewohnt und sind ewig durch Deutschland gefahren immer wieder. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt heiraten. Also die Liebe, die beflügelt ein, solche Dinge zu tun, so viel zu investieren, nur für den anderen. Aber wir kennen auch das andere wahrscheinlich. Jeder, der schon länger in einer Beziehung lebt, diese Liebe kühlt meistens oder oft etwas ab im Laufe der Zeit. Während am Anfang kein Weg zu weit war, ist es dann manchmal im Laufe der vielen Ehejahre schon zu weit, den Müll für den anderen rauszutragen. Was ist in so einer Beziehung passiert? Die Liebe ist abgekühlt über die Jahre, auch wenn wir das bei diesem Poetry Slam da hatten. Die Liebe ist abgekühlt. Genau das ist das Problem auch der Gemeinde hier in Ephesus. Sie hat ihre erste Liebe verlassen. Wie kann man denn eigentlich wieder zur ersten Liebe zurückfinden? Geht es überhaupt, also jetzt mal auf ein Liebespaar bezogen, dass irgendwann wieder die Glückshormone so sind wie am Anfang, dass die Schmetterlinge im Bauch da sind? Oder hat sich das mit der Zeit einfach so verlaufen? Ich gehe jetzt mal an die Flipchart, weil da möchte ich ein bisschen was erklären.
Wenn wir von dem Reden zurück zur ersten Liebe, so wie es hier in diesem Text heißt, dann haben wir meistens sowas vor Augen. Ich weiß nicht, ob man es bis ganz hinten lesen kann. Hier steht erste Liebe. Da könnten wir jetzt auf die Paarbeziehung hier deuten auf der einen Seite. Ich habe es aber gleichzeitig auch auf unsere geistliche Beziehung zu Gott gedeutet. Also habe den Punkt mal die Bekehrung genannt. Bei einer Liebe ist es ja so, dass am Anfang so ein Punkt ist, man ist völlig begeistert voneinander, man sieht den anderen mit rosa-roter Brille, Schmetterlinge im Bauch und so weiter. So ähnlich ist manchmal auch bei unserer Bekehrung. Wenn wir anfangen, mit Jesus zu leben, dann sind wir total begeistert für ihn. Also es ist immer wieder toll, wenn Leute frisch zum Glauben kommen und sie dann gleich auch loslegen, anderen von ihrem Glauben zu erzählen. Das steckt einen selber immer wieder an, so eine Begeisterung zu erleben. Aber dann geht es so dem Leben seinen Lauf, ja. Und dieser Pfeil geht jetzt so ganz leicht nach unten. Das war gar nicht so beabsichtigt beim Malen, das macht man automatisch so, ne? Aber das habe ich hinterher erst festgestellt. So ist es vielleicht auch manchmal in unserer Beziehung. Sowohl in der Liebesbeziehung als auch in der Beziehung zu Jesus. Es tröpfelt so langsam vor sich hin und es kühlt immer ein bisschen weiter ab. Und wenn wir jetzt denken manchmal, oder hören hier, wie dieser Bibeltext, wir sollen zurück zur ersten Liebe, dann denken wir oft so auf diesen Pfeil. Wir denken, okay, es muss wieder so sein wie am Anfang. Jetzt in der Liebesbeziehung gesprochen, es muss wieder die Schmetterlinge im Bauch da sein und so weiter, das Glücksgefühl, die Glückshormone. Oder in unserer Beziehung zu Jesus gesprochen, es muss wieder so eine Begeisterung da sein, so wie am Anfang, wo ich ganz Feuer und Flamme jedem das erzählt habe, was ich erlebt habe mit Jesus. Wenn wir so denken, dann trauern wir ganz schnell aus was Altem nach. Und wir wissen, ja, niemand kann in seinem Leben zurückgehen. Ja? Wir können unser Leben nie rückwärts leben, sondern immer nur vorwärts. Deswegen halte ich diese Grafik für nicht so zielführend, um darüber nachzudenken, wie wir zurück zur ersten Liebe kommen, sondern ich habe noch eine zweite Grafik dabei. Ich glaube, dass unser Leben mehr, auch unser geistliches Leben, mehr einer Spirale gleicht. Nicht so einer Linie. Auch hier habe ich wieder hier die Bekehrung und die erste Liebe, wie so ein Strich hier gemalt. Das haben wir am Anfang erlebt, das habe ich gerade schon beschrieben. Ja, jeder ist Feuer und Flamme für Jesus, wenn er mit Jesus startet, wenn er entdeckt, was Jesus für uns getan hat und so weiter. Aber dann kommen im Lauf des Lebens auch andere Dinge. Hier steht Enttäuschungen, Frust, Verletzungen. Das passiert leider in jedem Leben, auch im Leben als Christ. Ich werde enttäuscht, ich habe vielleicht Gott um was gebeten, dass es unbedingt eintreten soll und es ist genau das Gegenteil passiert. Wir sind dann zwar manchmal fromm geneigt, das irgendwie wieder so gerade zu bügeln für uns, aber es bleibt trotzdem was zurück. So eine Enttäuschung bleibt zurück. Wir fragen uns, Gott, warum hast du das jetzt so zugelassen? Oder wir haben Frust in unserer Beziehung mit Gott, weil wir merken, es ist nicht mehr so wie am Anfang. Oder ein weiterer Punkt kommt dazu, Ich habe mich voll engagiert in eine Gemeinde hineingegeben, eine Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft am Anfang erlebt. Und ich weiß nicht, wie es in Ergersheim ist, aber bei uns in Uffenheim gibt es das, dass Enttäuschung gibt auch in der Gemeinschaft. Vielleicht ist es bei euch ganz anders, kann sein. Ich rede nur von Uffenheim. Also, aber das gehört auch dazu, ja, dass wir von Menschen enttäuscht werden, das passiert. Leider ist es so, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wir leben nicht im Himmel. Im Himmel passiert das nimmer. Und deswegen sind wir manchmal auch verletzt. In dem einen Poetry Slam, da kam es vor, sich zurückzuziehen, in der Ecke zu sitzen, gekränkt zu sein. All das passiert leider auch in unseren Gemeinden. Und das bringt uns eigentlich so weiter weg von Gott. Das lässt diese Liebe, diese erste Liebe der Bekehrung abkühlen. Und jetzt ist die spannende Frage, wie gehen wir mit dem um? Ich glaube, deswegen habe ich diese Spirale gemalt, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder zu diesem Punkt der Bekehrung zurückkommen. Und da muss man sich immer wieder fragen, was hat denn eigentlich meine Bekehrung ausgemacht? Was hat denn den Anfang mit Jesus ausgemacht? Und aus meiner Sicht sind es vor allem zwei Dinge, nämlich erstens, dass ich gelernt habe, aus der Vergebung zu leben. Das ist ja das Aha-Moment einer Bekehrung. Wenn ich merke, Jesus vergibt mir meine Schuld, ich muss nimmer so durchs Leben laufen und so tun, als hätte ich eine reine weiße Weste, ja, niemandem meine Schattenseiten zeigen, sondern ich kann von der Vergebung Jesu leben und ich kann immer wieder auch zu meinen Schwächen stehen, zu meinen Fehlern stehen, weil ich weiß, Jesus ist für diese gestorben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist das mit der Gemeinschaft. Dass ich weiß, ich lebe in einer christlichen Gemeinschaft. Aber ich weiß auch gleichzeitig, diese christliche Gemeinschaft ist noch nicht der Himmel auf Erden. Christliche Gemeinschaft ist immer nur ein kleines Abbild der ewigen himmlischen Gemeinschaft mit Jesus. Und deshalb kann ich auch immer wieder zurückkommen, wenn ich enttäuscht und frustriert bin, verletzt wurde, komme ich wieder zurück zu Jesus und schaue mir das bei Jesus an. Alles, was ich an Menschen gesehen habe, was mich vielleicht verletzt hat, das nehme ich zurück in meine Beziehung zu Jesus und sage, Herr, danke, dass du anders bist, dass du nicht so bist wie die Menschen, die menschlich sind, dass du nicht so bist wie ich, der fehlerhaft ist, sondern dass du mir vergibst und dass du mir wieder neu die Möglichkeit schenkst, zu dir zu kommen. Wenn das in unserem Leben immer wieder passiert, dann bleibt unsere Beziehung zu Jesus frisch. Dann wird sie nach jeder Kurve, die wir drehen im Leben, vertieft, wie man das hier an der Spirale sehen kann. Jedes Mal wird die Beziehung zu Jesus ein bisschen tiefer. Das könnte man wieder vergleichen mit einem Liebespaar. Ja? Ganz am Anfang ist die Liebe richtig toll, himmelhoch jauchzend, rosarote Brille und so weiter. Aber dann gibt es viele Dinge, die man im Leben gemeinsam erlebt. Und jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Spätestens, wenn es mal soweit ist, dass ein altes Ehepaar sich gegenseitig vielleicht pflegt und hilft, da ist nimmer viel da von diesem tollen Menschen am Anfang, der ist schon ganz schön dahin gefallen. Aber es ist die Liebe vielleicht gewachsen im Laufe der Jahre. Die Liebe fühlt sich nimmer so an wie am Anfang, aber sie fühlt sich tiefer an, weil man hat schon ganz viele Runden im Leben miteinander gedreht und jedes Mal ist die Liebe zum anderen tiefer geworden. Nimmer so Schmetterlinge im Bauch, aber eine tiefe Liebe, die mit dem anderen durch dick und dünn geht.
Was bedeutet es jetzt? Wenn wir in unserem Glauben immer wieder an diesen Punkt zurückkommen, dann bleibt unser Glaube frisch. Wenn wir immer wieder auf die zwei Punkte der Vergebung und der Gemeinschaft mit Gott hinkommen, dann können wir unser Leben aus Gottes Hand nehmen und tiefer wird unsere Beziehung zu Gott wachsen. Ich vergleiche es nochmal mit einem Ehepaar oder Liebespaar. Es gibt ja immer wieder den Trugschluss auch in Beziehungen, wenn es sich nimmer so anfühlt wie am Anfang, nimmer so wie früher, dann ist die Liebe halt erkaltet, dann ist keine Liebe mehr da und dann gehen wir auseinander. Das ist ein sehr gefährlicher Trugschluss. Wenn man dieses Bild wegen vor Augen hat, dann weiß man, die Liebe wird sich nimmer so anfühlen wie am Anfang, aber sie wird sich anders anfühlen, sie wird tiefer werden und jede Geschichte, die wir miteinander meistern im Leben, die vertieft unsere Beziehung. So ist auch in der Beziehung zu Jesus. Was können wir jetzt tun, damit unsere Beziehung zu Jesus nicht verflacht, sondern tiefer wird? Unser Bibeltext, der gibt uns wertvolle Tipps. Und da habe ich euch noch ein paar Gedanken zum Schluss mitgebracht. Und ich habe es mal festgemacht, ich war neulich bei der Online-Schulung von der ICF. An Himmelfahrt haben die so Church Online Training Day gemacht. Also wie kann man predigen auch im Internet, so dass es griffig wird. Und da war immer so ein Punkt dabei, dass man ein paar Punkte festmachen kann. Entweder an einem Wort oder die 5 Cs oder die 3 Gs oder was weiß ich was man sich hinterher auch gut merken kann. Und ich bin an dem Bibeltext auf eine Stadt gestoßen, also nur von den Begrifflichkeiten, von den Buchstaben her, die heißt Ceuta. Ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, wo Ceuta liegt. Es ist in den letzten Jahren oft durch die Presse gegangen. Ceuta liegt nämlich an der Straße von Gibraltar auf der afrikanischen Seite, also marokkanischen Seite. Da oben steht Street of Gibraltar. Spanien ist ganz nahe und Ceuta ist nämlich eine spanische Exklave oder spanische Enklave. Das gehört noch zu Spanien, liegt aber vor Marokko. Und deshalb ist Ceuta in den letzten Jahren oft in der Presse gewesen, weil an dieser Grenze hier, dieses neutrale, weiße Gebiet, da kommen immer wieder ganz viele Menschen aus Afrika hin, die eigentlich nach Europa wollen. Und da haben sie die Zäune immer höher ziehen müssen in den letzten Jahren, um die Menschen abzuwehren. Weil wenn man dann schon mal in Spanien ist, ja, dann hat man schon halb geschafft. Also Ceuta als ein Sehnsuchtsort der Flüchtlinge. Und vielleicht ist Ceuta für uns heute so ein Sehnsuchtsort der ersten Liebe. Wir wollen wieder zurück zur ersten Liebe Gottes. So bin ich auf Ceuta gekommen und vor allem wegen den Buchstaben, die ich euch jetzt vorstellen will. Das C steht für mich für Jesus oder Christus sagt. Wenn wir die Offenbarung des Sendschreibens lesen, ist das ja nicht in erster Linie was, was der Johannes sich ausgedacht hat, sondern er hat ja eine Vision von Jesus und der hat ihm was aufgetragen, was zu schreiben an die Gemeinden. Christus sagt, wie kann ich zurück zur ersten Liebe kommen? In unserem Bibeltext, in Vers 5, heißt es als erstes, erkenne. Da steht in der Lutherbibel, erkenne, von was du abgefallen bist. Oder hier in unserer Neues Leben Übersetzung steht, erinnere dich, wovon du abgefallen bist. Erkennen, wir sagen oft umgangssprachlich, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und das ist ja bei ganz vielen Dingen, wo man was Veränderung einleiten muss, erstmal ganz wichtig, dass ich am Anfang was erkenne. Die Frage ist also, wenn ich zurück zur ersten Liebe will, dann muss ich immer mal wieder auch innehalten und mir überlegen, was hat sich eigentlich bei mir in meinem Glauben eingeschliffen? Wo ist mein Glaube abgekühlt? Wo habe ich eigentlich mal mit Gott gut angefangen und was ist dazwischen gekommen? Was sind Dinge gewesen, die, wie vorher habe ich ein paar Beispiele benannt, die mich weggebracht haben von dieser Liebesbeziehung zu Gott? Wie gesagt, es kann sein, dass man enttäuscht wurde, kann sein, dass man verletzt wurde. Und dann diese Verletzungen von anderen Menschen, die projiziere ich dann auf Gott und sage, ja, wenn die Menschen, die anderen Christen so sind, dann wirst du Gott auch so sein. Und das muss ich erst mal bewusst machen, dass das ein Trugschluss ist. Da muss ich erst mal erkennen, was da dazwischen gekommen ist in der Beziehung. Das ist wie bei manchen Ehepaaren, die dann zur Eheberatung gehen. Die wissen eigentlich noch nicht so richtig, was das Problem ist. Sie merken nur, der Ton ist rauer geworden in unserer Beziehung. Aber sie wissen eigentlich nicht, was das eigentliche Problem ist. Und dann braucht es oft jemand Drittes von außen, einen Eheberater oder wie auch immer, der das mal rauskitzelt. Was sind denn die versteckten Vorwürfe, die in eurem rauen Ton da mitschwingen? Also erstens erkennen. Überlegen, was hat mich von Gott weggebracht. Das U von Ceuta steht in unserem Text, soll man als zweites umkehren. Wir kennen das auch von jeder Liebesbeziehung wahrscheinlich. Wenn, solange beide irgendwie, also wenn es irgendwo Probleme gibt und man sich missversteht, solange beide auf ihrem Posten sitzen bleiben und beharren hier und da, ist kein Zusammenkommen möglich. Jeder muss umkehren, jeder muss einsehen, was seine Fehler sind und dann kann man miteinander ins Gespräch kommen. So ist auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir sind immer wieder herausgefordert, umzukehren. Und das Positive, das Gute an der Nachricht ist, dass Gott von seiner Seite sich immer uns zuwendet. Er ist immer bereit, auf uns zuzugehen. Er glotzt nicht, wie wir das manchmal in Beziehungen tun, sondern er geht immer auf uns zu. Und die Frage an uns ist, ob wir das auch tun, ob wir auch wieder umkehren, Gott sagen, ja, da war ich von dir enttäuscht und das hat meine Beziehung von dir zu dir abkühlen lassen. Und jetzt möchte ich aber wieder eine neue Perspektive in meine Beziehung zu dir gewinnen. Die alten Verletzungen loszulassen, die Enttäuschungen loszulassen, sie auch Gott zu bringen, auch unter das Kreuz zu bringen. Und zu sagen, Herr, ich bringe dieses alles, was schiefgelaufen ist im Leben, immer wieder unter dein Kreuz. Das griechische Wort für umkehren, das heißt Metanoia auf Griechisch, das heißt so viel übersetzt wie Sinnesänderung. Also das ist für mich auch so ein Aha-Erlebnis gewesen, wo ich das mal gelernt habe im Griechischunterricht, was Buße tun, was umkehren eigentlich heißt. Ich lasse meinen Sinn ändern. Und wir wissen alle, wo es Konflikte gibt, was für Wohltat es dann ist, wenn sich jemand seinen Sinn ändern lässt. Wenn jemand nimmer beharrt auf seiner Position, sondern sagt, okay, ich gebe meinen Teil der Schuld zu. So ist es auch bei Beziehungen zu anderen Menschen. Manchmal stehen auch Konflikte zu anderen Menschen unserer Beziehung zu Gott im Weg. Und dann muss ich immer wieder fragen, Gott, was denkst du denn über diesen Menschen? Also ich bin gerade sauer auf den. Gott, was denkst du denn über den? Bist du auch sauer auf den? Da sagt Gott, nee, ich habe den je und je geliebt. Dann muss ich mir überlegen, okay, gehe ich jetzt in Opposition zu Gott und sage, ja, aber ich will trotzdem weiter sauer sein? Oder fange ich an, Gottes Position einzunehmen? Dass ich mir wieder neu den Blick ändern lasse, meinen Blick ändern lasse, neu den Blick Gottes schenken lasse für diesen Menschen. So viel zum U wie Umkehr. Das T steht für Tun. In der Lutherbibel heißt es im Vers 5 weiter, tue die ersten Werke. Ich gehe auch wieder zu dem Beispiel einer Liebesbeziehung. Wie wohltuend ist es für eine Liebesbeziehung, wenn man immer mal wieder die ersten Werke tut? Hä? Am Anfang hat man ja Blumenstrauß geschenkt, ein Liebeslied gedichtet, eine Karte geschrieben, unaufgefordert den Müll rausgetragen, Gutschein geschenkt für alles Mögliche. Und wenn man sowas wieder tut in einer Beziehung, einen Gutschein schenkt für eine Woche zu Wochenende zu zweit oder Zeit zum Reden sich nimmt oder, was für manche vielleicht auch ganz besonders ist, sich vom Partner mal was sagen lässt, dann, wenn man diese ersten Werke tut, es wirkt manchmal Wunder in einer Beziehung. Wenn man sich wieder überlegt, was kann ich denn nicht nur routinemäßig den Alltag so gestalten, dass immer alles läuft, sondern was kann ich dem anderen wieder für erste Werke tun als Zeichen meiner Liebe. Und so ist es auch in der Beziehung zu Jesus. Wenn wir bereit sind, uns von ihm wieder was sagen zu lassen, also in der Bibel lesen, ich finde es immer wieder bezeichnend, wie das manchmal passt, wenn ich in der Losung lese oder auch in der fortlaufenden Bibel lese, wie das in meine Situation hineinpasst und mein Denken wieder verändert, wo ich vielleicht auch irgendwo Frust hatte oder keine Ahnung was. Und dann sagt Gott zu mir, nee, brauchst du nicht mehr haben. Guck mal, ich habe eine andere Sicht der Dinge. Von Gott was sagen lassen. Ihm einfach mal ein Loblied singen. Ja? Wir hoffen, dass wir es jetzt bald wieder tun dürfen, auch im Gottesdienst. Die Lockerungen schreiten zum Glück voran. Wir haben bisher immer ein Lied gesungen bei uns in der LKG, aber mit Maske, aber es macht nicht so wirklich Spaß. Wir hoffen auch, dass das bald wieder anders möglich ist, aber man kann es ja auch zu Hause tun. Lobpreis-CD. Schon allein dieses, Gott wieder die Ehre zu geben im Leben, das bewirkt schon ganz viel in meiner Beziehung zu Jesus. Oder das ganz Praktische, wie es auch in dem Poetry Slam angeklungen ist, sich von Gott gebrauchen lassen. Also ich merke das immer wieder. Für mich war dieser Shutdown jetzt auch furchtbar. Ich war viel, viel, viel mehr in meinem Büro und ich merke, eigentlich muss man ja unter Menschen, eigentlich will ich unter Menschen, eigentlich will ich mit anderen Menschen zusammen sein und miteinander Beziehungen leben, miteinander die Liebe Gottes erleben und so weiter. Und da immer wieder sich auch gebrauchen zu lassen, das ist ein großer Segen, das erfrischt die Beziehung zu Jesus wieder. Wenn ich merke, ich kann anderen Gottes Liebe weitergeben und es bewirkt was. Es verändert sich was. Ein letztes steckt noch in dem Seuta drin. nämlich das A wie Abkehren. In unserem Bibeltext heißt es am Ende, eins halte ich dir zugute, dass du die Lehre der Nikolaiten hast. Jetzt muss man wissen, was die Nikolaiten für eine Lehre verbreitet haben. Die Nikolaiten waren Leute, die in der Gemeinde gesagt haben, ja, wir werden hier ja bedrängt von anderen, wir können aber gleichzeitig hier unseren Glauben leben und gleichzeitig teilnehmen an den heidnischen Festen, gleichzeitig teilnehmen an dem Leben in Saus und Braus. Ephesus war eine reiche Stadt. Und so ist die Gemeinde, ist der Glaube auch abgekühlt bei vielen, weil sie einfach sich nicht bewusst für Jesus entschieden haben, sondern halb-halb gelebt haben. Halb in der Welt, sage ich jetzt mal, im frommen Jargon, und halb als Christen, aber sie haben eben halt alles Mögliche mitgemacht, was in ihrer Umgebung so üblich war. Das hat etliche vom Glauben abgebracht. Wer aber ein Leben in der Beziehung zu Jesus führen will, der muss sich manchmal auch bewusst von was abwenden. Wenn wir merken, das sind Dinge, die tun unserem Glauben nicht gut, Dinge, die nehmen uns gefangen in unserem Leben, die beanspruchen so viel Zeit, dass ich gar keine Zeit habe, meine Beziehung zu Jesus zu leben. Oder Reichtum kann auch sowas sein, ich hänge an materiellen Dingen und merke gar nicht, wie das meine Beziehung zu Jesus untergräbt. Manchmal ist es sogar wichtig, sich auch von Menschen abzuwenden. Das ist vielleicht in der Phase dann gut, wenn man merkt, okay, es gibt Menschen in meinem Leben, die tun mir nicht gut, die bringen mich weg von Jesus. Das soll kein grundsätzliches Abwenden von Menschen sein, ne? Wir sollen uns den Menschen zuwenden, auch denen, die Gott nicht kennen, die noch so gottlos leben. Aber manchmal ist es vielleicht auch wichtig, wenn man merkt, jemand bringt mich von meiner Beziehung zu Jesus weiter weg, da mal ein bisschen auf Distanz zu gehen. Diese Dinge stecken in unserem Bibeltext drin. Wie kann ich Gott lieben? Jesus sagt der Gemeinde hier in Ephesus, erkenne, kehre um, tue die ersten Werke und kehr dich von dem ab, was dein Glauben schadet. Das sind die Dinge, die wir tun können, um wieder zur ersten Liebe zurückzukommen. Und am Ende unseres Bibeltexts steht eine riesengroße Verheißung. Ich schließe nochmal mit diesem Bild von diesem Stadion in Ephesus. In dem Stadion in Ephesus, wenn da einer ein Sieger war von diesem Langlauf, dann durfte er in das Stadion einlaufen und 30.000 Leute haben ihm zugejubelt und haben geschrien, jawohl, du bist der Sieger. Das muss ein erhebendes Gefühl gewesen sein. Aber ich sage euch eins, und unser Bibeltext sagt uns eins, das ist noch gar nichts gegenüber dem, was bei uns am Ende unseres Lebens steht. Nämlich, dass wir eines Tages mit Jesus vereint im Himmel leben werden. Ganz zum Schluss heißt es, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Der Baum des Lebens steht für das Paradies. Das wartet auf uns. Das ist viel mehr als vor 30.000 Leute ins Stadion als Sieger einzulaufen. Das ist so, dass wir mit der ganzen Christenheit aller Christen, die es jemals gegeben hat, im Himmel sein werden, mit Jesus vereint. Das ist noch viel, viel mehr. Und diese Aussicht, das lohnt sich ja eigentlich alles für den Lauf zu investieren, wenn wir diese Aussicht vor Augen haben. So dürfen wir wieder zurückkommen zu unserer ersten Liebe. Ich möchte am Ende mit der Frage enden, was ist für dich wichtig? Erkennen, umkehren, tun oder dich von was abwenden? Was ist für dich gerade dran? Ich lasse einen kurzen Moment der Stille und dann möchte ich beten. Herr, ich danke dir, dass du uns immer wieder einlädst, zur ersten Liebe zurückzukommen, zur ersten Liebe zu dir. Ich danke dir, dass du das nicht tust und von uns forderst, dass wir jetzt die Zähne zusammenbeißen sollen und das wieder so machen sollen, dass es wieder die erste Liebe wird, sondern dass du uns immer wieder lockst, dass du uns eine große Aussicht vor Augen malst, nämlich den Himmel, die Ewigkeit bei dir. Und um diesen Siegespreis zu gewinnen, lohnt sich's, alles zu investieren. Deswegen möchte ich bitten, dass du uns immer wieder hilfst, uns immer wieder auch bewusst machst, was uns eigentlich trennt von dir, wo unsere Beziehung zu dir abgekühlt ist, dass wir uns da immer wieder mal Gedanken drüber machen, das erkennen und dann auch wieder Schritte gehen, was dran ist, umzukehren und auch wieder das zu tun, was du von uns möchtest, damit wir wieder neu zu dieser ersten Liebe kommen, damit es uns wieder neu beflügelt. Zeig uns auch immer wieder, wovon wir uns manchmal abwenden müssen, von Dingen, die zu viel Priorität in unserem Leben gewonnen haben. Dass wir immer wieder auch uns neu dir zuwenden. Und ich möchte dich bitten, dass in diesem Ganzen wir immer wieder neu diese Liebe erleben dürfen, deine Liebe zu uns, die auch unsere Liebe zu dir wieder neu beflügelt. Amen.